Richard David Precht gibt sich als Vordenker für ein neues Sozialsystem, das bedingungslose Grundeinkommen. Ohne Zweifel hat es einige Vorteile, vor allem für Arbeitslose und geringe Einkommen. Allerdings möchte er es gegenfinanzieren, und zwar nur mit einer Steuer, der Mikrosteuer. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den Wirtschaftsfragen. Mein Name ist Lukas Scholle und heute sehen wir uns mal an, wie Richard David Precht sein BGE gegenfinanzieren möchte. Das hat er kürzlich bei einer Sendung von Markus Lanz näher ausgeführt und ist dabei vor allem auf die Fragen der Gegenfinanzierung und der Verteilungswirkung der Steuer eingegangen. Das sind wohl die Standardfragen, wenn man ein neues politisches Instrument etablieren möchte. Auch die Finanzierungsfrage ist in unserer fiskalkonservativen Gesellschaft sehr naheliegend. Kleiner Spoiler schon mal, falls es gleich etwas zu schnell gehen sollte. Richard David Precht möchte dafür keine Schulden machen, sondern die Mikrosteuer einführen. Diese soll 0,3-0,4% auf jede Transaktion haben. Bei jeder Transaktion bedeutet zum Beispiel, dass wenn man das Geld vom Arbeitgeber erhält, seinen Lohn, dass dann die Mikrosteuer fällig wird. Und wenn man das Geld wieder ausgibt, zum Beispiel im Einkaufsladen. Wenn ich jetzt dazwischen ganz viele Überweisungen mache, also von meinem Sparkostenkonto auf mein GLS-Bankkonto, überweise und wieder zurück und wieder hin, dann fällt die Steuer ganz oft an. Das klingt schon ziemlich verrückt auf den ersten Blick, aber tatsächlich gab es in der Schweiz 2021 eine Volksabstimmung darüber, über so eine Mikrosteuer. Sie war zwar etwas geringer als die von Precht, aber bezog sich auch auf alle Transaktionen und sollte andere Steuern ersetzen. Man könnte jetzt meinen, dass Vermögende besonders betroffen sind von der Mikrosteuer, da sie ja viel Geld erhalten und viel Geld wieder ausgeben. Ob das so sein wird, sehen wir uns gleich genauer an. Aber erst schauen wir mal, wie Precht seine Steuer erklärt.
Und was diese Sache anbelangt mit den Millionären. Wir müssen ja über die Finanzierung reden. Also ich finde es überhaupt keine so gute Idee, dass wir Arbeit so hoch besteuern. Mir wäre es sehr lieb, wenn wir da, wo sich Geld ohne Arbeit vermehrt, wenn wir das stärker besteuern würden. Das heißt,
ja, da gehe ich erstmal mit. Arbeit wird in Deutschland relativ hoch besteuert im Vergleich zu EU-Ländern und Vermögen relativ gering. Da, wo sich jetzt Geld ohne Arbeit vermehrt, könnte er jetzt vielleicht meinen, vielleicht Kapitalerträge, aber wir sehen mal weiter, was er meint.
Also der Grundgedanke müsste hingehen, den riesigen Ballon der Finanzwirtschaft stärker anzuzapfen und die Realwirtschaft stärker von Abgaben und Belastungen zu befreien. Das wäre die langfristige Tendenz, auf die wir hinarbeiten müssten. Und dann wäre das so, dass jemand...
Mit dem Punkt liegt er gar nicht so weit von einer ursprünglichen Finanztransaktionssteuer entfernt, die ja dafür da ist, um Hochfrequenzhandel unlukrativ zu machen. Aber sehen wir mal weiter.
Der sehr viel Geld bewegt, und das sind die Millionäre und die Besserverdienenden, die natürlich mehr Geld bewegen, ja, als Leute, die ein geringes Einkommen haben.
Oh, die Mikrosteuer soll Millionäre also stärker treffen als kleine Einkommen. Ich glaube, wir gehen nochmal ein ganz kleines Stück zurück und hören uns das nochmal gesamtmäßig an.
Anzuzapfen und die Realwirtschaft stärker von Abgaben und Belastungen zu befreien. Das wäre die langfristige Tendenz, auf die wir hinarbeiten müssten. Und dann wäre das so, dass jemand, der sehr viel Geld bewegt, und das sind die Millionäre und die Besserverdienenden, die natürlich mehr Geld bewegen, ja, als Leute, die ein geringes Einkommen haben.
Oh ja, ich glaube, das stimmt nicht ganz, was er hier sagt. Denn wenn wir uns mal ansehen, die 0,4%, die dann anfallen würden beim Einnehmen und beim Ausgeben, die sind bei geringen Einkommen 0,8%. Und bei hohen Einkommen, da die eine Sparquote haben und nicht alles Geld wieder direkt ausgeben, wird es auf eine Periode bezogen, dass sie dann nicht 0,8% ihres Einkommens wieder versteuern müssen. Das bedeutet, auch die relative Steuerlast nimmt die ja ab. Und die absolute Steuerlast, gut, die nimmt zu, die ist auch bei der Mehrwertsteuer, ist die auch höher bei Reichen als bei Armen, einfach weil sie mehr ausgeben. Aber wenn wir uns jetzt die Belastung in Relation zum Einkommen ansehen, dann ist es ja so, dass 0,8% vom Einkommen ja schon ziemlich gering ist. Da sind selbst die Steuersenkungen der letzten Jahrzehnte nichts hingegen. Wenn Spitzenverdiener jetzt 45% ab 250.000 Einkommen im Jahr zahlen, dann ist das doch schon eine erhebliche Steuersenkung. Und wenn wir uns noch jetzt mal überlegen, die wirklich Vermögenden, also jetzt Elon Musk oder Quant und Klatten, die halt ein paar Milliarden haben, die haben ja Betriebsvermögen, also Aktien von Riesenunternehmen. Und diese werden ja nicht oft transferiert. Das bedeutet, dass dieser Vermögensbestand gar nicht besteuert wird. Höchstens wird besteuert die Dividende, die da rausfließt. Allerdings sind das ja nur im Verhältnis zum Vermögen nur ein paar Prozent, die dann auch nur mit 0,4% beim Bekommen und 0, was auch immer mit der Sparquote dann multipliziert beim Ausgeben nochmal besteuert wird. Das bedeutet, die Besteuerungslast ist hier schon sehr, sehr, sehr gering. Weshalb er jetzt davon ausgeht, dass Reiche mehr besteuert werden, ist halt eine absolute Sicht, die natürlich sehr, sehr schwierig zu vermitteln ist, weil praktisch bei jeder Steuer haben Reiche eine höhere absolute Last. Ob sie jetzt nun konstant ist oder abnehmend, in jedem Fall oder in einem Großteil der Fälle, der diskutierten Fälle, ist es so, dass die Reichen eine absolut höhere Steuerlast haben. Allerdings wäre es im Vergleich zum jetzigen System auf jeden Fall schon mal eine krasse Steuersenkung für die oberen Einkommen und die, vor allem die Milliardäre.
Jedes Mal eine winzige Mikrosteuer auf jeden Geldtransfer machen würden, dann würden diese Leute am Ende draufzahlen. Das heißt also, der Milliardär oder der Multimillionär hat überhaupt gar keinen Vorteil von seinem Grundeinkommen. Und damit ist die Ungerechtigkeit, die da als erstes moniert wird, auch sofort wieder aus dem System raus.
Also eine Finanztransaktionssteuer sozusagen.
Ja, also Finanztransaktionssteuer.
Ja, das stimmt natürlich auch, was er hier erzählt, dass die Steuer eine höhere Last hat als das Einkommen, als das BGE dann ist. Weil das BGE halt nur so begrenzt ist und die Steuer ja dann auf alle Ausgaben und Einnahmen anfällt des Milliardärs oder des Einkommensmillionärs. Aber gut, dass ob man jetzt nur die Entlastungswirkung beim BGE betrachten möchte oder die insgesamte Entlastungs- und Belastungswirkung, das ist ja dann, glaube ich, schon eher eine systematische Frage, die man dann eher beantworten sollte. Und nicht nur, ist das BGE, wer profitiert davon und wer weniger? Weil selbst wenn die Superreichen das komplett bekommen würden, diese 1.500 Euro im Monat, die machen bei 1 Million Monatseinkommen, machen die da keinen Unterschied. Und das, da gibt es ganz andere Steuern, die man einführen könnte oder erhöhen könnte, um da wirklich Aufkommen zu erzeugen.
Transaktionssteuer gilt ja nur für die Börse.
Ja, ja,
aber wenn ich das jetzt Mikrosteuer nenne und sage, auch wenn ich zum Geldautomaten gehe, ja, dann wird da 0,2 oder 0,3% gehen an den Staat. Ja, wenn ich jetzt 100 Euro abhebe, sind das 30 Cent.
Ja.
Das ist ja nicht so die große Sache. Ne? Wenn ich bei der falschen Bank abhebe, zahle ich 3 Euro oder 5 Euro dafür. Ne? Also das wäre jetzt nicht besonders viel. Also überall, wo das Geld entsprechend bewegt wird, würde eine kleine Mikrosteuer, die nicht groß ins Gewicht fällt.
Also ja, also wenn das Geld bewegt wird, aber bei Superreichen, da wird gar nicht so viel Geld bewegt, wie man immer denkt. Also schwierig.
Selbst wenn ich mir ein Auto kaufe, ist es ein lächerlicher Betrag, der da am Ende ist. Aber die Summe dieser Beträge macht die Sache sehr groß. Und natürlich sind die Börsengeschäfte die interessantesten. Man muss sich mal eins vor Augen führen. Wir haben ja vorhin gesagt, ne, wie groß ist eigentlich unser Haushalt? Ne, das sind diese 400 Milliarden, die sind so groß wie das Wasserglas. Wie groß ist unser Bruttoinlandsprodukt? Ja, das liegt bei über 3 Billionen, das ist dann ungefähr so groß. Mhm. Und wie groß ist die Summe der Finanztransaktionen, die Bilanzsumme, die mit deutschen Papieren oder von deutschen Banken umgesetzt sind? Und da waren wir schon im Jahr 2013, und das ist jetzt sehr viel mehr geworden, ja, nahe an 300 Billionen, da sind wir
Billionen. Heute drüber.
300 Billionen, das ist 5-mal größer als dieses Fernsehstudio. Und davon müssen wir nur einen kleinen Betrag abbekommen. Und dann hätten wir diese Sozialleistung finanziert, weil diese Summe von etwa 1 Billion, die Sie auch ausgerechnet haben, die Summe von 1 Billion bewegen wir übrigens auch jetzt. Wenn ich mal zusammen...
Ja, schwierig, aber gleich. Wir schauen noch mal ganz kurz weiter.
Rechne alles, was ich jetzt an Sozialabgaben zahle.
Jetzt warte einen anderen Punkt. Also wenn wir uns jetzt noch mal überlegen auf alle Finanztransaktionen und das im Finanzsektor, das würde natürlich auch zu Ausweichreaktionen führen. Vor allem am Finanzsektor ist es ja so, dass der Hochfrequenzhandel besteuert werden soll oder verhindert werden soll. Das wäre ja eine Reaktion schon mal, dass quasi der Hochfrequenzhandel zurückgeht. Und auch in Unternehmen wäre es ja so, dass wenn sie jetzt auch innerhalb eines Unternehmens immer wieder besteuert werden würde, die Mikrosteuer bei Transaktionen, dann würden Unternehmen, die ja wahrscheinlich jetzt ganz viele unterschiedliche Konten haben, also Riesenkonzerne, die haben auf jeden Fall unterschiedliche Konten und nicht ein Konto für 80.000 Mitarbeiter, wo alles drüber läuft, dann würden die natürlich auch eher, würde es da natürlich Innovation hervorrufen und die Konten so auf einem Konto simuliert werden wahrscheinlich, dass man dann eine Übersicht behält und dann die Transaktionen minimieren. Also das hätte auch da natürlich erhebliche Ausweichreaktionen. Es ist ja natürlich auch schon ein komischer Anreiz, wenn man sagt, hey, Wir dürfen wirklich oder wir müssen wirklich möglichst wenig Transaktionen machen, damit wir hier unseren Gewinn noch realisieren können. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr komischer Ansatz, der auch natürlich auf der Arbeitsteilungsebene ganz komisch wird, wenn man halt quasi alles so zentralisiert und probiert, immer nur auf seinen kleinen abgesteckten Bereich Überweisungen zu tätigen und gar nicht unterschiedliche Sachen ausgliedert. Aber gut, es hätte natürlich auch einen ganz anderen krassen Aspekt, dass zum Beispiel die Rendite von Unternehmen ja krass reduziert wird. Also sowohl, also so auch die Rendite vor der Steuer würde reduziert werden, da ja die Transaktionssteuer oder die Mikrosteuer dann auch beim Umsatz bei Einnahmen und Ausgaben anfallen und gar nicht erst, wie derzeit es ja ist, bei der Körperschaftssteuer mit dem Gewinn, der dann besteuert werden würde. Also es würde auch mit, wenn wir jetzt einfach 0,8 simplifizierend annehmen, würde es die Umsatzrendite ja um 0,8% verringern. Und wenn wir uns jetzt ansehen, dass manche Branchen nur 3, 4, 5% Umsatzrendite haben, naturgemäß, und dann, wenn da ein schlecht laufendes Unternehmen bei ist, dann kann es allein wegen der Mikrosteuer schon mal ganz einfach in eine Verlustzone rutschen. Also auch dahingehend ist es, glaube ich, eine sehr, sehr schwierige Maßnahme, um für eine stabile Wirtschaft zu sorgen. Und was es jetzt beim Bankensektor auslösen würde, das ist, glaube ich, auch sehr, sehr schwierig. Aber gut, wir sehen noch mal weiter, was er jetzt sagen möchte.
Das, was der Staat an Sozialabgaben, Rente, Krankenversicherung und so weiter macht, kommen wir auf 1,1 Billionen. Also auch jetzt werden diese Summen bewegt, aber sie werden nicht vom Staat allein bewegt, sondern sie werden von den Arbeitgebern, von den Arbeitnehmern und vom Staat zusammen bewegt.
Okay. Nochmal zurück zu der Idee des Grundeinkommens.
Ja gut, das stimmt natürlich, dass der Staat hier auch Sozialausgaben tätigt und alles. Allerdings würde ich erstmal sowohl das Aufkommen in Frage stellen, als auch, ob das dann eine gerechte Verteilungswirkung erzeugt. Weil wie gesagt, würden natürlich Superreiche und Einkommensmillionäre davon stark entlastet werden. Vor allem im Vergleich zum jetzigen System, das ja eigentlich aus progressiver Sicht nicht das Ziel sein kann. Vor allem, wenn man jetzt auch noch davon ausgeht, dass man irgendwie die Macht von Milliardären einschränken möchte, wie zum Beispiel Elon Musk, der einfach so ohne große Probleme Twitter kaufen kann. Wenn solche Leute noch geringer besteuert werden als im jetzigen System, puh, ich glaube, das ist schon sehr, sehr problematisch. Auch wenn das BGE vielleicht einige sozialpolitische Punkte hat, wie zum Beispiel, dass die Mindestsicherung ja angehoben werden soll. Da kann man ja auch mitgehen, ohne das BGE zu unterstützen. Aber diese Steuerpläne sind schon sehr, sehr skurril. Das ist ja nicht der einzige. Der Werner Götz, DM-Gründer, möchte ja auch ein BGE und möchte es gegenfinanzieren mit 50% Mehrwertsteuer. Würde ich jetzt mal sagen, ist noch ein Ticken ungerechter als Prechts, weil natürlich die Kleinen unter der Mehrwertsteuer viel, viel mehr leiden als die Reichen. Aber es hat einen ziemlich ähnlichen Charakter, weil es ja auch eine Transaktionssteuer ist, allerdings nur bei der Ausgabe dann und nicht für Unternehmen gilt. Also auf jeden Fall schon noch ein bisschen ungerechter, aber Prechts Vorschlag hier ist, glaube ich, auch schon sehr, sehr skurril. Aber gut, er hat auch schon andere komische Steuern gefordert. Darüber können wir vielleicht mal gesondertes Video machen. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr den Kanal gerne abonnieren, ein Like da lassen oder einen Kommentar schreiben. Das würde mich sehr freuen und kostet euch nur ein paar Sekunden. Bis zum nächsten Mal bei den Wirtschaftsfragen.